Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur 264. Folge hier von der CeBIT. Und zwar ist das eine Folge des CC2, des Computer Club 2. Und ich begrüße Sie zu Hause ganz herzlich, egal ob Männlein oder Fräulein oder sonst jemand. Und wir sind gestresst? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt eine Stunde Talk auf der Bühne gemacht und jetzt übergebe ich mir erstmal.
Aber jetzt hat er mal endlich mal die richtige Nummer gesagt, die 264.
Endlich mal. Ich habe also 263 Mal und davon die Hälfte richtig gesagt.
Nein, habe ich einmal falsch gesagt. 261 hast du gesagt, das war auch die 262.
Du hörst nicht zu.
Das werden wir dir jetzt nie vergessen.
Ja, jetzt hast du doch endlich mal einen einzigen Fehler in 5 Jahren bei mir gefunden. Ich finde jeden Tag bei jeder Sendung bei dir welche. Was soll ich denn sagen?
Nein.
Du Armer.
Das sind alles selbstgemachte Fehler, die gelten
von dir,
nicht.
Ich weiß. Genau. Ja, deine gelten nicht. Das wissen wir ja jetzt hier.
Ich begrüße auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ich hoffe, dass die Sendung, die wir heute ausstrahlen, wieder gut zu Gehör kommt und dass wir keine Fehler gemacht haben beim Einspielen.
Ich doch nicht. Die Stimmung hier auf der CeBIT, ich muss sagen, die ist gut. Es ist richtig voll, es ist eine positive Stimmung. Es ist nicht mehr so traurig, so eine Totengräberstimmung, wie das vor 1 und 2 Jahren gewesen ist, sondern hier ist tatsächlich zu merken, dass die Leute wieder mit Enthusiasmus da sind, mitgehen, mitmachen, reden und fröhlich sind. Also ich finde das wirklich sehr gut, was hier abläuft.
Also ich finde es schon ganz erstaunlich, dass die Thematik Viren und Sicherheit im Computer doch viele Leute noch sehr, sehr interessiert, weil keiner so recht weiß, wie ist er denn nun wirklich ganz, 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 ganz sicher.
Ja, und keiner weiß auch, wo sind denn die Gefahrenpunkte, wo kommt denn so ein Ding rein?
Und wir können natürlich auch nicht dieses ganz, 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 ganz sichere Versprechen irgendwie, weil es so viele, es gibt alleine heute 40.000 Viren, die täglich irgendwie neu erscheinen. Das sind zwar nicht alles extra neue Virenstämme, sondern das sind Abarten von alten Viren und von neuen Viren. Es sind auf jeden Fall 40.000 Signaturen, die verwaltet werden müssen und die erkannt werden müssen.
Aber heute wollen wir uns in unserer Talkrunde, von der wir gerade hier von der Bühne runtergehüpft sind, ins Studio damit befassen, es gibt so viele kostenlose Viren, Antivirensoftware und Schutzsoftware. Wir wollen mal darüber reden mit einigen Gästen, wie sicher ist denn so etwas? Ist kostenlos gut oder muss ich etwas kaufen? Und ich will noch gar nicht vorwegnehmen, was dabei rausgekommen ist, denn es ist eine sehr interessante Diskussion, in der viele verschiedene Aspekte beleuchtet werden.
Und ich kann nur sagen, du hast das richtig gut ausgedrückt, denn man hätte ja auch sagen können, umsonst Software. Also bei uns war es ja so, dass deine Ausbildung umsonst war und meine war kostenlos. Und jetzt hören wir uns die Sendung an.
Ja, in der Zeit können wir vor die Tür gehen und dann können wir die Sache dann körperlich ausdiskutieren.
So, ich denke, wir fangen einfach mal an. Keiner sagt was. Also, ich möchte ganz als erstes mal unsere Gäste hier vorstellen. Ich fange mal an mit Andreas Pierband, neben mir Chefredakteur einer Zeitschrift, die sich womit befasst? Mit Computertechnik, aber ganz speziell welchem Bereich?
Na gut, es ist die PC-Welt. Also wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns halt hauptsächlich mit PCs. Gut, mittlerweile auch mit Smartphones, Tablets und so weiter. Aber Hauptfokus ist immer noch der klassische PC.
Aber das Smartphone, darf man eigentlich auch Kluglaut dazu sagen oder so?
Das habe ich noch nie gehört.
Da ist mir eben erst eingefallen. Ich denke, wenn man das mal deutsch ausdrücken müsste, Kluglaut oder so ähnlich, könnte man auch sagen. Aber das versteht dann kein Mensch mehr. Aber das ist ja auch ein Computer jetzt.
Ist letztendlich auch ein Computer, hat auch fast identische Leistungsmerkmale, gibt es jetzt auch mit Dual-Core-Prozessoren, kommt so langsam an die PC-Klasse ran und ich denke mal, auch da wird es irgendwann eine Virenproblematik geben, speziell wenn man im Bereich Android denkt, ist sicherlich auch da, sind Schädlinge ein Thema. Ne?
Schönen Dank, Herr Pierband. Wolfgang Back, du machst sicherlich auf deiner Seite weiter.
Ja, ich habe hier den Professor Norbert Pohlmann sitzen, der ist aus Gelsenkirchen im Institut für Internetsicherheit und er kennt sich aus mit dem Thema, was ist denn sicher und was ist nicht sicher und er wird sicherlich dazu beitragen, dass wir das Thema gut behandeln können.
Und dann habe ich noch, das muss ich ablesen, den Peter Stelzhammer von AV Comparatives. Und er muss selbst sagen, was er da macht bei AV Comparatives.
Wir sind ein unabhängiges Antiviren-Software-Testlabor und testen eigentlich alle größeren Hersteller auf Erkennungsraten und verhaltensbasierte Erkennung. Inzwischen auch mit dynamischen Tests und ja, machen das seit über 10 Jahren.
Ja, bleibt noch einer, der sitzt in der Mitte, willst du ihn?
Ja, der sitzt auf meiner Seite, der gehört mir, aber ich wollte vorher noch was zu Herrn Professor Pohlmann sagen. Er hat ein Buch geschrieben, speziell auch zu dieser Thematik. Ich habe mal da reingeschaut, also das, was wir heute besprechen, ist auch da drin recht klug und recht verständlich erklärt, auch wenn ich es noch nicht so richtig gelesen habe, aber ich habe eben mal 5 Minuten da durchgeschaut. So, und jetzt haben wir in der Mitte eigentlich unseren Gastgeber oder den Vertreter des Gastgebers. Das ist der Laborleiter von GData, Ralf Benzmüller. Schönen guten Tag, Ralf.
Ja, herzlich willkommen.
Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das Thema ist also so interessant und Herr Professor Pohlmann, Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ist es denn notwendig, dass man bei dieser Problematik Bücher zu Rate ziehen muss? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ich einen wirklich guten Virenschutz auf meinen Computer installiert haben muss?
Also ich glaube, man muss das insgesamt sehen. Also wir gehen ja ins Internet und wollen dort Vorteile für uns nutzen, im Internet surfen, E-Mails schreiben. Und ich glaube, einer der Problematiken ist, dass wir uns natürlich halt auch mit den Dingen beschäftigen müssen, die Gefahren darstellen. Und ich glaube, wir brauchen sowas wie eine Internetkompetenz. Wir müssen wissen, wie können wir mit dem Browser umgehen? Dürfen wir nun auf dem Anhang einer E-Mail klicken oder nicht? Oder was gibt es für Mechanismen zu sagen, das tue ich lieber nicht? Also ich glaube, Internet ist ein Riesenthema. Wir gehen ja in einer Informations- und Wissensgesellschaft, ist ja auch politisch gewollt. Und unsere Bürger müssen halt auch aufgeklärt sein. Also neben der Technologie muss der Bürger, glaube ich, mitdenken, mitfühlen und mitmachen. Und das insgesamt wird halt dafür sorgen, dass wir das einigermaßen sicher oder gefühlt sicher gut machen können.
Herr Pierpan, seit vielen Jahren als Redakteur und Chefredakteur in dieser Branche tätig, in dieser Zeitung. Ist es wirklich noch so, dass man die Leute darüber aufklären muss, was man mit einem Browser machen darf und was man nicht machen darf?
Ich denke schon, weil die, ich sag mal, Gefahren, die werden ja immer ausgefeilter. Das heißt, es gibt neben dem klassischen Virus mittlerweile sehr viele Methoden, die einfach auf den Geldbeutel ziehen, die, sag mal, auch im Bereich Täuschung ganz einfach liegen. Und da sind natürlich solche Programme, die zum Beispiel Websites, wenn ich den Browser aufrufe, einfach kennzeichnen, sind natürlich da Gold wert. Und ich glaube, so weit ist das Wissen auch noch nicht, dass es Viren gibt, weiß natürlich jeder und Trojaner. Aber ich sage mal, so die neuesten PayPal-Tricks oder Fallen, die passieren, oder Bereich eBay zum Beispiel, die sind sicherlich nicht allen geläufig. Also insofern muss man da immer noch aufklären, weil man kann ja eigentlich fast schon sagen, Kriminellen sind natürlich sehr erfindungsreich. Und da kommt eigentlich täglich, wöchentlich, kommen da neue Tricks raus. Hm. Cross-Site-Scripting hat man neulich, also neue Gefahrenpotenzial.
Es gibt aber auch, ich habe ein Erlebnis gehabt, ich war jetzt in Garmisch gewesen, da im Haus, war ein Familienmitglied da, 88 Jahre, kommt mit dem neuesten 17-Zoll Laptop, hat sich in das Modem in Garmisch eingewählt gehabt und hat mich gebeten, mal über seinen Computer zu gucken. Da habe ich gesagt, du guckst mal, was der für einen Virenscanner hatte. Das war vergebens, war keiner drauf. Guckst mal, was der für eine Firewall hat. Das war vergebens, da war nichts aktiviert. Und der macht schon mit diesem Computer da herum seit Jahren und dem ist noch nichts passiert. Also entweder macht er nur ganz sichere Seiten, wahrscheinlich ist das so, und probiert nichts anderes aus, aber das, was wir sagen, du darfst nicht 5 Minuten ohne Virenscanner sein, das ist dem schon über Jahre hinweg wurscht gewesen.
Das weiß man ja meistens nicht. Also gerade solche Fälle haben wir halt auch regelmäßig bei uns im Labor. Da kommt irgendwie ein Rechner, kein Virenschutz drauf. Die Leute sagen, der Rechner läuft einwandfrei, ich habe da keine Probleme. Dann macht man einen Virenscanner und dann findet man auf so einem Rechner 120 verschiedene Schädlinge, die alle möglichen Sachen machen. Und der Punkt ist ja, dass diese Schädlinge nicht mehr wie früher alles kaputt machen, sondern die verstecken sich ja im System und machen dann irgendwas, womit die Geld verdienen können. Und das heißt, natürlich kann er dann weiterhin seinen Rechner benutzen, aber ob da nicht wirklich doch noch Schädlinge drauf
sind. Also ich habe dann einen kostenlosen in der Not drauf gemacht. Und da kommen wir ja noch dazu, also, zu den kostenlosen, die sind hier nebenan. Und dieser dann, kostenlose, habe ich das System scannen lassen, hat er nichts gefunden.
Okay, vielleicht hat er dann doch wirklich Glück gehabt. Also bei uns in der Hotline kommen dann öfter mal so Anrufe an, so, seitdem ich euren Virenschutz drauf mache, funktioniert mein Rechner gar nicht mehr. Kommt ständig diese Meldung mit diesen Schädlingen, das ist total schlimm, ich will den jetzt wieder loswerden.
Professor Pohlmann, was also, meinen Sie denn dazu, zu dieser Thematik, was eben auch der Ralf Benzmüller noch mal angesprochen hat?
Ja, also ich glaube, wir müssen einfach feststellen, das ist ein reales Problem. Wir gehen heute in Deutschland davon aus, dass jeder 25. Rechner Malware hat. Malware hat, die über Bot gesteuert werden kann. Das heißt also, die kriminellen Organisationen können damit spammen. Sie können meine Daten auslesen. Sie können meinen Rechner für DOS-Angriffe nutzen. Und ich meine, wir sind da in Deutschland weltweit auf dem Platz 3. Und das hat sicherlich was zu tun, dass wir sehr brandbeitig angebunden sind und sagen wir mal, wenn ich eine Malware auf dem Computer habe, kann ich da richtig was auch mitmachen. Aber klar ist nur, es ist ein echtes Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen halt schauen, dass wir von diesem jeden 25. runterkommen. Wenn nur jeder 1000. Malware hätte, dann wäre das auch noch schlimm, aber dann könnten wir da noch damit leben.
Herr Stelzamer, unabhängiges Testinstitut haben Sie gesagt. Was testen Sie, Viren, Anwender oder Virenschutzprogramme?
Wir testen Virenschutzprogramme, und zwar kostenpflichtige wie auch kostenlose. Und da müssen wir feststellen, so wie wir vorher gehört haben, es gibt leider wirklich viele Benutzer, die denken, sie brauchen keinen Virenschutz. Es stellt sich ja gerade die Frage, brauche ich kostenlosen, brauche ich kostenpflichtigen, brauche ich überhaupt einen Virenschutz? Und da haben wir eben das Problem vorher von Ihnen gehört. Die Leute merken meistens gar nicht, wenn sich eine Malware auf ihrem Computer ausbreitet. So wie der Herr Benzmüller gesagt hat, die bösen Jungs sind inzwischen so weit, dass sie versuchen, die Infektionen zu verbergen, dass sie versuchen, den Computer fernzusteuern, ohne dass es der Benutzer merkt, um damit eben Kreditkartendaten auszuspähen, Benutzerdaten auszuspähen oder einfach nur Spam-Mails, Werbemails zu verschicken.
Ralf Benzmüller, brauche ich wirklich einen Virenschutz? Ich habe eine Firewall und da kommt keiner rein. Und dann reicht es doch, oder?
Ja, das ist so, also manche Leute glauben halt, okay, ich habe hier einen bestimmten Schutzmechanismus und wenn dann jemand sagt, ich habe eine Firewall, dann ist das ja zumindest noch ein bestimmter Schutzmechanismus, der gegen bestimmte Angriffe schützt. Es gibt aber dann auch solche Äußerungen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, wo wir so ein bisschen auch Leute wissen wollten, wie das Ausmaß eben dieser ganzen Misere da ist. Da sind wir losgezogen, haben Leute interviewt und dann kommen dann so Antworten wie, ich brauche keinen Virenschutz, ich habe ja einen Router. Wo dann im Prinzip der Router im Prinzip als Schutzfunktion interpretiert wird. Und also ein völliges Missverständnis, Fehlverständnis von dem, was da wirklich an Schutzfunktionen da ist. Also oder ich habe irgendeine Schutzfunktion, ich habe einen kostenlosen Virenschutz, aber ich habe den schon seit ich habe den schon seit 14 Tagen nicht mehr abgedatet. Zu dem Zeitpunkt mussten die Dinger noch von Hand aktualisiert werden, zumindest bestimmte. Und das heißt, es ist einfach auch so, dass Leute Testversionen von Virenschutz verwenden, der nach 30 Tagen, 3 Monaten oder nach einer bestimmten Zeit laufen die Sachen aus. Die Leute merken das nicht und glauben, sie wären geschützt. Aber nach 3 Wochen ist der Schutz von signaturbasierten Ansätzen einfach nicht mehr vorhanden, de facto. Das heißt, ohne aktuelle Signaturen ist einfach ein Virenschutz nutzlos.
Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten im Thema. Und vielleicht sollten wir gleich, Ralf, nochmal über das Aktualisieren sprechen. Unsere Frage heute ist ja eigentlich, reicht es aus, wenn ich einen kostenlosen Virenschutz auf meinem Rechner installiere, bin ich damit geschützt? Oder muss ich unbedingt etwas kaufen dafür, Andreas Berband?
Ja, also ich sag mal, ein kostenloser Virenschutz ist schon mal besser als gar kein Virenschutz, um das mal ganz klar zu sagen. Aber man muss natürlich sehen, dass die gängigen kostenlosen Programme nicht alle Schutzfeatures bieten. Also viele haben zum Beispiel keine verhaltensbasierte Erkennung, viele haben keine Firewall mit dabei. Und das Problem ist, ich kann zwar diese fehlenden Teile wie eine Firewall auch wiederum durch kostenlose Programme ersetzen oder herstellen diesen Schutz, aber sie haben natürlich dann Mischmasch meist von verschiedenen, sage ich mal, Programmen auf ihrem Rechner. Da können Konflikte entstehen und ich sage immer, naja gut, wer wirklich ein, sagen wir, rundum sorglos Paket haben möchte, nicht viel nachdenken möchte und sich nicht einlesen möchte, der fährt wahrscheinlich mit einer Kaufsoftware besser, weil dann hat er einen Ansprechpartner im Supportfall und er kann sozusagen einigermaßen sicher sein, dass sich auch die Programme gegenseitig nicht behindern zum Beispiel.
Herr Professor Pohlmann, der Andreas Perban hat gesagt, ich kann zwar die Programme nachinstallieren, er meint damit seinen Schutz zu erweitern. Kann das jeder oder kann er das, weil er wirklich vom Fach ist und sich mit der Thematik befasst?
Also ich glaube, wir müssen nochmal eine andere Dimension mit reinbringen. Ich meine, die Frage ist ja, wenn ich nicht wirklich erfahren bin, und das sind ja die normalen Benutzer nicht, und das sollen sie auch gar nicht sein, sie sollen halt die Vorteile im Internet nutzen, dann ist ja die Frage, dann suche ich ja eigentlich nach einer Firma, die mir hilft, das Problem zu lösen. Also jemand, eine Firma, der ich vertrauen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich brauche ein Produkt, was mein Problem löst, dass ich halt keine Malware auf meinem Rechner habe, dass ich nicht angegriffen werde. Und dann ist halt die Frage, was ist die richtige Taktik? Wenn mir jetzt jemand sagt, du kannst kostenlos weniger Features haben, dann muss ich halt fragen, was sagt mir das denn? Heißt das, das reicht für mich oder es reicht nicht? Wenn mir die Firma sagen würde, das ist das, was wir glauben, was du brauchst und das kostet Geld, dann ist das für mich eine Aussage und dann kann ich sagen, okay, das mache ich oder mache ich nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen Vertrauen zu den Firmen aufbauen, die uns helfen wollen zu sichern. Das ist wie beim Auto. Wenn ich mein Auto habe, dann traue ich halt meinen Reifen und meinen Bremsen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, mir die Bremsen anzugucken, weil ich das auch gar nicht kann. Das ist nicht mein Job. Ich will einfach Auto fahren. Und das ist im Computer auch. Ich brauche Produkte, wo ich mich auf die Firma verlassen kann, dass die alles tut, damit ich geschützt werde. Und ich will nicht darüber diskutieren, brauche ich ein Feature mehr oder nicht, sondern ich will einfach einen Schutz haben. Und wenn der eine sagt, okay, das eine ist teurer oder nicht teurer, dann ist das ein Argument, dann kann ich sagen, ich kann auch mit weniger Schutz auskommen. Aber Vertrauen ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das muss rüberkommen.
Herr Stelzheimer, was sagen denn Ihre Tests aus? Ist gut, teuer besser oder gibt es auch billige Produkte oder kostenlose Produkte, die genauso gut sind wie ein relativ teures Produkt?
Also der Preis sagt relativ wenig über die Qualität eines Produkts aus. Am Beginn muss immer die Malware-Erkennung stehen und wir müssen da schauen, was wir jetzt vergleichen. Vergleichen wir jetzt kostenlose Antivirus-Produkte mit Komplettpaket, mit Security-Suiten oder vergleichen wir kostenlose Antivirus-Produkte mit kostenpflichtigen Antivirenprodukten. Weil wenn ich mir jetzt ein Produkt anschaue, ein Kaufprodukt, zum Beispiel, weil wir gerade am Cheetata-Stand sind, Cheetata Antivirus, wie der Name schon sagt, da ist auch keine Firewall dabei, da ist auch kein Spamfilter dabei, da ist kein Webfilter dabei, es ist ein reiner Virenschutz. Also wir müssen schauen, wenn wir sagen, wir vergleichen kostenlose Antivirenlösungen mit kostenpflichtigen Antivirenlösungen, dass wir wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Antivirenlösungen mit Security-Suite-Lösungen.
Also das Problem ist ja eigentlich, dass es mittlerweile, also ich gehe mal so ein bisschen zurück in der Geschichte. So vor 15 Jahren war so ein Virenschutz bestand einfach darin, dass man Dateien daraufhin geprüft hat, ob da ein schädlicher Code enthalten ist. Dafür ist so eine signaturbasierte Erkennung gemacht. Mittlerweile ist es aber so, dass diese dateibasierte Erkennung gar nicht mehr ausreicht, weil wir Systeme haben, die so komplex sind, oder dass wir nicht mehr nur uns darauf verlassen können, dass eine Datei Schaden anrichtet, sondern es gab damals mit SQL Slammer, das war ein bestimmter Schädling, der hat eine Anfrage an die Datenbank gestellt und durch diese fehlerhafte Anfrage wurde der Rechner runtergefahren und dieses Ding hat in ganz Europa ganz viele Lichter ausgehen lassen. Da sind in der Tat Elektrowerke, Kraftwerke, die nicht mehr funktioniert haben, Flugzeuge, die nicht starten konnten. Und dieses Ding war zu keiner Zeit irgendwie eine Datei. Das war einfach nur ein über das Netzwerk geschicktes Paket, was dazu geführt hat, dass die Rechner nicht mehr funktioniert haben. Und die Reaktion darauf war, dass man eben am Rand, also nach außen hin, eben den Rechner abschottet, indem man eine Firewall dazu nimmt. Heute weiß jeder, ich brauche eine Firewall und ich brauche einen Virenschutz. Ist aber auch nicht mehr so, weil mittlerweile haben wir Browser und die Browser sind im Prinzip ein Einfallstor ins System. Heißt, wenn ich eine Webseite aufrufe, wird der transferierte Datenstrom erstmal im Browser ausgeführt und interpretiert. Und wenn da Schadcode drin wird, werden diese Schadfunktionen auch ausgeführt. Und irgendwann sagt der Browser, so jetzt speichere ich die Datei mal in das Dateisystem ab, temporäre Internetdateien. Und erst an der Stelle würde ein klassischer signaturbasierter Dateivirenschutz ansetzen. Dann ist es aber schon zu spät. Das heißt, die Prüfung muss stattfinden an einer ganz anderen Stelle. Man braucht dann URL-Filter, Blocklisten und Behavior-Blocker. Also mittlerweile gibt es so viele verschiedene Schutztechnologien, die alle für bestimmte solche Problematiken entwickelt wurden. Und diese Komplexität, die da vorhanden ist, die wollen wir natürlich vor dem Nutzer verstecken. Aber wenn man dann solche Sachen auskoppelt, wie jetzt zum Beispiel ein Antivirus und sagt, ich habe jetzt ein Virenschutzprogramm, dann muss man aber eigentlich verstehen, dass man mit diesem Schutzprogramm nur einen bestimmten Teil seines Systems abschützt und eben nicht, also oder nur gegen eine bestimmte Art von Angriffen eine Schutzwirkung erzielt und gegen eine bestimmte, ganz viele andere Arten von Angriffen eben nicht. Und das heißt dann de facto, man muss sich eben sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen, um aus ganz vielen Einzelkomponenten die besten auszusuchen. Und für solche Leute haben wir eben auch dieses Antivirenprodukt weiterhin im Programm. Das heißt, diejenigen Leute, die eben sagen, wir wollen für jedes, wir wollen den besten Virenscanner, wir wollen die beste Firewall, wollen die auch alle selber konfigurieren. Für solche Leute ist ein Antivirus gedacht. Aber ein Internet-Security-Paket ist dann eher so eine Kombination von Schutzmechanismen, die gegen alle Angriffe aus dem Internet schützen.
Ich glaube, wir sollten mal sagen, dass wir machen seit 4 Jahren diese Diskussion hier. Und wir haben da angefangen mit so ein paar Viren. Das war vor 4 Jahren waren es vielleicht 1000 am Tag. Sowas in der Richtung. Und ich habe diesen Jahr gesagt, im letzten Jahr hatten wir gesagt, das sind so 20.000 pro Tag. 20.000 Viren pro Tag sind zwar nicht alles einzelne Stämme, sondern Varianten von Stämmen. Und dann sagte er, ja, da können wir nicht mehr mit leben. Das sind 30.000 bis 40.000 pro Tag. Das heißt, es geht ja exponentiell nach oben. Und wie wird man denn dieser Sache Herr?
Also das ist natürlich auch so ein Grund, warum eben solche Technologien wie Behavior Blocker und auch heuristische Erkennungen, also wirklich so, dass man am Verhalten der Schädlinge eben ansetzt, um möglichst viele schädliche Aktivitäten zu erkennen. Das ist einfach so eine Reaktion darauf, dass da so viel passiert. Ansonsten müssen wir halt auch mit ganz viel Automation versuchen, dieser Datenflut Herr zu werden. Im Moment schaffen wir das noch, aber
da kommt eben, natürlich also, eine Frage auf, wie sieht es denn eigentlich am Wochenende bei euch aus? Also früher gab es ein Wochenende.
Dann mal heim.
Früher gab es ein Wochenende, auch in der Entwicklung, in der Virentechnologie. Gibt es heute noch ein Wochenende?
Also in den Labors, wo die Signaturen entstehen, da gibt es kein Wochenende, da gibt es auch keine Nacht. Also da ist rund um die Uhr, zu jeder Zeit sind da Leute vorhanden, die gegen die aktuelle Schädlinge analysieren und Gegenmaßnahmen entwickeln.
Jetzt sollten wir aber mal versuchen herauszubekommen, wo der Unterschied zwischen freier, also kostenloser Schutzsoftware ist und wo sich dann die zahlungspflichtige oder die gekaufte Software davon abgrenzt. Wer hat Erfahrungen? Bitte, Herr Stelzhammer.
Man muss sich die Produkte genauer anschauen. Es gibt heute Produkte, die in der Gratis-Version wesentlich weniger können als die Produkte in der Security-Version.
Was weniger? Sind die schlechter? Erkennen die weniger Viren? Haben die weniger Funktionen?
Die haben weniger Funktionen. Die haben zum Beispiel keinen URL-Filter, keine Firewall, keinen Spam-Filter. Und da muss man dann wirklich aus Einzelprodukten zusammenstoppeln anfangen. Für einen versierten, erfahrenen Computerbenutzer würde das sicher ausreichen. Denn die signaturbasierte Erkennung bei Gratisprodukten ist teilweise sehr gut, gleich gut wie in den Bezahlprodukten. Und man muss auch die Seite der Hersteller anschauen. Viele Produkte, viele kostenlose Produkte sind vom Funktionsumfang fast gleichwertig wie mit den Bezahlprodukten. Da ist fast kein Unterschied. Es gibt einen Hersteller, da ist der einzige Unterschied die Firewall, die auch durch Windows abgedeckt wird, und der Spamfilter. Man muss aber dann als Benutzer, wenn man so ein kostenloses Produkt einsetzt, damit leben können, dass man Werbebotschaften eingeblendet bekommt, dass man eine Toolbar eingeblendet bekommt. Als Beispiel, ein Hersteller installiert schon auch mit Nachfrage beim User bei der Installation eine Google Toolbar oder eine Yahoo Toolbar, verdient natürlich über diese Variante auch Geld. Google zahlt knapp 1 Euro für die Installation der Toolbar, und wenn der das Gratisprodukt 10.000, 20.000 Mal verkauft, funktioniert das auch. Und dann kommen natürlich die Werbeeinblendungen, die den Benutzer auf das Bezahlprodukt hinweist. Ganz andere Problematik ist natürlich, wenn heute keiner mehr für ein Antivirenprodukt bezahlen würde oder eine Security Suite, dann wäre die Industrie gleich am Ende und wir hätten überhaupt kein Produkt mehr, weil das würde kein Hersteller aushalten.
Das ist jetzt die Situation wahrscheinlich auch im Linux-Bereich. Da gibt es so gut wie keine Virenscanner, weil dort die Mentalität anders ist. Die Leute sind gewohnt, dass man eigentlich alles kostenlos laden kann. Und da kann sich das keiner leisten, eine solche Entwicklung zu machen. Oder Ralf Benzmüller, so aus erster Hand.
Also Linux, ja, okay, ich meine, wie gesagt, da ist ja eben die Mentalität, dass alles, was gut ist, auch kostenlos und Open Source ist und alles andere, wo man für bezahlen muss, ja, ne, eher nicht. Okay, ansonsten ist natürlich auch, sind Linux-Systeme auch nicht so unbedingt in der Schusslinie, ne? Also so, wenn man halt so guckt, wer letztendlich hinter dieser ganzen Malware steckt, das sind Kriminelle, die halt wirtschaftlich motiviert sind, die wollen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen. Ne? Mhm. Okay, das teilen wir hier alle. Die machen das nur eben mit kriminellen Mitteln. Die gehen natürlich dahin, wo sie mit dem geringsten Aufwand am meisten erreichen können, und das ist halt im Moment einfach Windows XP. Und Linux ist da einfach nicht in der Schusslinie und ist auch nicht, also ist einfach nicht der Aufwand, um so Schadprogramme zu entwickeln, der ist so hoch, dass sich das meistens für Kriminelle nicht rechnet.
Herr Professor Pohlmann, ich habe jetzt schon einige Male von den Herren hier gehört, dass diese Versionen, diese Kaufversionen sehr umfangreich in den unterschiedlichen Schutzfunktionen ausgestattet sind. Gleichzeitig höre ich aber auch und weiß es auch, dass Windows zum Beispiel eine Firewall eingebaut hat. Warum muss ich denn eine Schutzsoftware haben, die nochmal zusätzlich eine Firewall hat? Ist die von Microsoft so schlecht?
Also ich muss sagen, wenn man mal überlegt, was ist der Ursprung, dass Malware erfolgreich auf unseren Rechner kommt, dann sind das halt oft die Schwachstellen, die wir halt in den Betriebssystemen, in Anwendungen haben. Und das ist genau die Software, wo halt dann auch diese Firewall herkommt. Also ich denke, die Strategie, dass man sagt, man nimmt Sicherheitstechnologie nicht von den großen Betriebssystemherstellern und von den großen Anwendungsherstellern, das ist eine gute Strategie. Weil, wie gesagt, durch deren Schwachstellen wir ja das Problem haben. Also das würde ich erstmal sagen, das macht Sinn, dass man halt die Sicherheitsschicht sich einen Partner sucht, der sich auf dieses Thema konzentriert und genau das gezielt entsprechend durchführt. Wenn man nochmal genau überlegt, also ich möchte nochmal den Punkt auch Verantwortung stressen. Also wenn mir einer auf der Straße vorbeikommen würde und sage, hör mal, ich schenke dir hier einen Airbag, bau den doch in dein Auto ein, den wollte ich nicht haben, weil ich den Airbag nicht einbauen könnte. Zumindest nicht so, dass ich wüsste, dass er aufgeht. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt. Also ich brauche ein Produkt, wo ich sicher bin, dass es funktioniert. Also ich brauche einen Partner, wo ich weiß, das ist ein Produkt, wenn ich das installiere, dann bin ich auch gesichert. Und ich glaube, das müssen wir besonders betonen. Und wenn mir ein Partner eine Software umsonst gibt und die ist so gut, dann kann man sie auch sicherlich nehmen. Aber das ist der wichtige Punkt. Und meine persönliche Erfahrung ist, und das, was Sie immer raten, ist, ein Informatiker wird sicherlich in der Lage sein, eine gute, kostenlose Antivirenprodukt so zu installieren, dass es funktioniert. Aber der normale Internetnutzer wird es möglicherweise falsch machen und ist dann nicht geschützt. Und das wäre fatal.
Am Anfang haben wir gehört, Ralf Benzmüller, dass diese kostenlose Antivirensoftware, Antimalware, dass die sich nach einer gewissen Zeit abschaltet. dass die nur eine gewisse Zeit läuft, 3 Monate, 6 Monate, und dass der Anwender das vielleicht gar nicht mitbekommt. Kann das so sein?
Also bei kostenlos war das ein Missverständnis, das war früher der Fall. Mittlerweile automatisieren die sich auch alle automatisch. Also früher gab es einen Anbieter, der wo man das manuell erledigen musste, aber mittlerweile funktioniert das alles automatisch.
Also da braucht man keine Angst zu haben.
Also insbesondere bei kostenlosen nicht. Also da ist eher das Problem bei kostenpflichtigen, dass eben, wenn der Vertrag abgelaufen ist, danach eben keine Signaturen mehr geliefert werden und die Leute dann denken, ich habe doch hier ein Virenschutzprogramm installiert. Aber wie gesagt, ohne die Updates ist der Virenschutz nutzlos.
Das sind die sogenannten Demo-Programme, ne? Die 6 Wochen oder 3 Monate Programme beschränkt sind. Und dann merkt es nachher keiner und denkt, naja, oh Gott, ging ja bis hierhin ganz gut, brauche ich auch nichts Neues. Geht ja gut.
Also eine Sache, die ich noch anfügen wollte, ich habe vorhin von diesen vielen komplexen Modulen, also vielen verschiedenen Schutztechnologien gesprochen. Also man kann die dann, wenn man eben eine entsprechende Ausbildung hat, auch so einzeln installieren und versuchen, aus den kostenlosen Produkten, die aus den verschiedenen Bereichen vorhanden sind, sich ein eigenes Schutzmodell zu bauen. Das Problem ist aber, dass diese Komponenten eigentlich immer isolierte Komponenten sind und nie miteinander reden. Und so eine Technologie wie unser Behavior Blocker zum Beispiel, der sammelt einfach Informationen aus dem gesamten System. Das heißt, wenn unser Wächter bestimmte Informationen über schädliche Dateien findet, über Aktivitäten im Dateisystem, dann weiß der Behavior Blocker darüber Bescheid. Wenn die Firewall irgendwelche Netzwerkaktivitäten findet, dann weiß der Behavior Blocker darüber Bescheid. Und diese ganzen Informationen, die wir in unseren einzelnen Schutzmodulen haben, die können miteinander kommunizieren. Und das ist natürlich bei isolierten Einzelanwendungen nicht mehr der Fall. Und dann, die zusätzlichen Schutzwirkungen, die man dadurch erzielt, die fallen eben in so einer komplexen, isolierten Umgebung dann auch wieder weg.
Wenn man in diesen Zeitschriften immer mal wieder kostenlose Antivirensoftware findet. Wie sieht es denn damit aus? Ist das auch eine solche arme Funktion, die nicht komplett ist? Oder gibt es da auch so fast Vollversionen? Wo ist denn da der Unterschied? Kann man die einfach bedenkenlos nutzen? Oder muss man denken, so, jetzt habe ich einen Schutz, aber ich weiß nicht, ob der so funktioniert?
Na gut, da muss man halt unterscheiden. Also wir haben, also die meisten Computerzeitschriften haben meistens immer die Gratis-Version einfach permanent auf der Heft-CD. Die haben natürlich die genannten Probleme. Dann gibt es natürlich die sogenannten Vollversionen, wo man einfach eine Kooperation mit dem Hersteller schließt. Und das sind dann meistens Versionen, die haben ein halbes Jahr Schutz oder ein Jahr Schutz. Und da hat man natürlich dann wieder das Problem, okay, da muss man aufpassen, dass der Schutz halt nicht ausläuft, wie gerade schon gesagt wurde. Ne? Und dann gibt es noch die Variante, dass die Computerzeitschriften eben selbst für die Leser kostenlose Suiten basteln. Da übernehmen wir dann sozusagen das, was der Leser selber machen müsste, also aus einer kostenlosen Firewall, kostenlosen Antivirenversion, sich selber etwas zusammenbasteln. Das übernehmen dann wir, machen eine Anleitung dazu, ne? Und dann kann das der Leser sich installieren. Aber der Preis ist natürlich, er muss den Artikel lesen, muss die Anleitungen natürlich genauestens befolgen, damit das Ganze einigermaßen funktioniert. Ne? Und wie gesagt, die grundsätzlichen Probleme, dass dann die Firewall nicht mit Antivirensoftware spricht zum Beispiel, die bestehen natürlich bei dieser Art von Suiten, sind die natürlich auch noch da.
Ralf Benzmüller, am Anfang habe ich dich ein bisschen abgewürgt, du fingst an mit Signaturen und Signaturen-Update. Vielleicht sollten wir mal kurz sagen, was so eine Signatur ist, eigentlich so eine Art digitales Abbild eines Virus, damit man das erkennen kann, oder Malware überhaupt, damit man den erkennen kann. Aber updaten, wie oft muss man updaten, was passiert beim Updaten und ist denn Updaten überhaupt sicher?
Okay, das waren jetzt mindestens 3 Fragen auf einmal. Ich versuch die mal alle nacheinander zu beantworten. Also die erste ist, was ist eine Signatur? Wenn man jetzt so ein Schadprogramm hat, dann liegt das üblicherweise in einem Assembler, also in einem Bytecode vor. Eine CPU, die versteht jetzt nicht irgendwelche Programmierwörter, sondern die versteht eigentlich nur Zahlen. Also im Prinzip gibt es bestimmte Befehlssätze für die CPU und diese Befehlssätze werden über Zahlen gesteuert. Und letztendlich ist so eine ausführbare Datei nur eine Abfolge von Zahlen. Und wenn man jetzt in dieser Datei bestimmte Schadfunktionen findet, dann kann man für diese Schadfunktionen bestimmte Befehlsabfolgen finden und definieren und sagen, diese Abfolge von Zahlen ist ein Bestandteil von einer schädlichen Funktion und deswegen und anhand von so einer Abfolge kann man eben dann identifizieren, dass es sich bei dieser Datei um eine Schaddatei handelt.
Und das ist das okay. Updaten, was passiert
okay.
beim...
Signaturen, die dann entsprechend entstehen, also diese Bytefolgen, die in diesen Signaturen stehen, die packen wir zusammen in Pakete, die in der letzten Stunde reingekommen sind und aktualisieren die einmal stündlich. Und das heißt, einmal pro Stunde werden die auf den Server aufgespielt und unser Produkt fragt die Server entsprechend ab. In der Standardeinstellung einmal pro Stunde wird angefragt, gibt es neue Signaturen und wenn diese Signaturen dann eben da liegen, werden die automatisch auf die Rechner aufgespielt und dann ist man auch eben gegen die neuesten und gerade aktuell hinzugefügten Schädlinge geschützt.
Wie groß ist denn so eine Signatur? Wir haben vom Kollegen Back gehört, dass wir am Tag zwischen 30.000 und 40.000 neue Schadsoftware haben. Und die Signatur, wenn ich also jetzt wahrscheinlich stündlich 1.500 neue Signaturen bekäme, muss ich mir dann eine größere Platte dafür kaufen?
Nein. Also zum Glück wächst ja auch das Datenvolumen, das übertragen werden kann, auch das Speichervolumen und das die Verarbeitungskapazitäten der Rechner, die wachsen auch immer mit. Und im Moment kann das auch noch standhalten. Wir sprechen dann im Prinzip so im Schnitt von einer Größenordnung von 30 Byte. Die dazu ausreichen, um so eine Datei eindeutig zu identifizieren. Manchmal reichen 5, manchmal sind es 300, aber so im Großen, das heißt, wenn man dann 1000 Signaturen hinzugefügt hat, dann sind das 30 Kilobyte und ich denke mal, damit kann man dann irgendwie leben.
Okay. Herr Professor Pohlmann, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Heuristische Verfahren, brauchen die auch Signaturen?
Nein, aber die haben natürlich, sagen wir mal, Veränderungen nötig. Also die Heuristik ist ja immer, sagen wir mal, ein Abbild von dem, wo man glaubt, dass man sagt, wenn eine Malware sich so verhält, dann kann ich sie als solche identifizieren.
Also ähnlich wie ich, wenn ich zum Fenster rausgucke und jemand schleicht geduckt um die Häuser, da sage ich, der hat nichts Gutes im Sinn. Das macht die Heuristik mit der Malware.
Genau, also man hat Erfahrungen und kann dann anhand der Erfahrungen sagen, das ist die weiße und das ist die schlechte Software. Und genau, aber das verändert sich auch. Also auch hier gibt es immer Anpassungen, die notwendig sind. Also auch hier muss man synchronisieren, sodass die Heuristik immer wieder angepasst wird. Aber nicht so deutlich und nicht so oft, wie es bei der Signatur der Fall ist.
Herr Stelzer, wo sind die größten Probleme aus Ihrer Sicht, aus dem Testinstitut heraus? Was kann am meisten nicht erkannt werden?
Am meisten nicht erkannt werden sind die Attacken übers Internet, über den Webbrowser. Die Internetkriminellen sind inzwischen so gut drauf, dass wir in unserem Labor wechselnde dynamische IP-Adressen haben. Und zwar inzwischen über 32 Stück. Da, wenn man von 2 oder 3 Computern im gleichen Haushalt mit der gleichen IP-Adresse auf eine verseuchte Webseite zugreift, die Malware nur an den ersten Rechner ausgeliefert wird und an den zweiten und an den dritten nicht mehr, weil die Malware ganz genau weiß, ich habe den ersten Rechner schon infiziert. Der zweite Rechner, den dritten Rechner brauche ich nicht mehr infizieren, weil mir der erste Rechner in diesem Netzwerk schon verteilen einfängt. Und diese Seiten sind auch meistens nur mal 5, 6 Stunden online. Die sind nicht mehr länger online und wechseln dann sofort auf andere Webseiten mit anderen IP-Adressen und anderen Domainnamen, damit sie von Web-Reputation-Blockern oder DNS-Blockern nicht mehr geblockt werden können. Das ist zurzeit das größte Problem und vor allem auch ist das sehr stark im Bereich Phishing, gerade mit Bankseiten, auch mit geklauten eBay-Accounts wird so gehandhabt. Das ist zurzeit einfach die schnellste und einfachste Variante, wie die Internetkriminellen Daten von Benutzern abgreifen können.
Wie kann ich mich dagegen schützen, Ralf Benzmüller?
Ja, also dagegen helfen halt, also es gibt ganz viele Tauschprogramme, wo schädliche Webseiten von verschiedenen Partnern, also auch von verschiedenen Firmen, verschiedenen Security Researchern eben Tauschprogramme entstehen, wo eben auch URLs sehr schnell und sehr zeitnah getauscht werden, sodass die auch sehr schnell auf die entsprechenden Blacklisten kommen können. Das heißt, so ein Webfilter, der eine URL-Blocking macht, sollte eben dann auch sehr schnell reagieren. Aber das ist in der Tat ein sehr großes Problem, auch beim Testen. Das heißt, wenn jemand jetzt Sie geben als Zeitschrift einen Test in Auftrag und sagen, rufen Sie doch mal mit 10 verschiedenen Scannern, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl, 50 verschiedene schädliche Webseiten auf und gucken Sie danach, wie viele von den Rechnern infiziert sind. Das funktioniert nicht, weil eben nur beim ersten Mal dieser Rechner angegriffen wird. Und im schlimmsten Fall wird das sogar noch geprüft, welcher Virenscanner auf dem Rechner drauf ist und dann ganz gezielt für diesen einen Virenscanner ein Paket geschickt, was diesen Virenscanner umgeht oder was von diesem Virenscanner nicht erkannt wird. Und wenn man jetzt, also Alternativmöglichkeit wäre, wir zeichnen den gesamten Netzwerkprozess auf und machen einen sogenannten Replay-Proxy und spielen den gesamten Netzwerk-Traffic nochmal ab. Aber wenn ich jetzt mit einem anderen Virenscanner an dieses aufgezeichnete Datenstrom drangehe, dann funktioniert das nicht mehr, weil dieser Test ja nicht mehr stattfindet. Also diese Wahlmöglichkeit, dass der Scanner 1, der da umgangen wurde, dann eben auch der Scanner 2 ist, also dieses Testszenario, das funktioniert einfach nicht und das macht Testen und auch die Interpretation von Testergebnissen in so einem Fall super kompliziert.
Also mehrere Scanner im Grunde genommen benutzen.
Ja, wir testen zurzeit und es ist eben, die Masse macht die statistische Validität eines Tests aus. Wir testen zurzeit im Monat 20 Antivirenhersteller mit 1000 URLs im Monat. Das sind im Gesamten 20.000 Aufrufe. Das heißt, wir rufen im Monat 20.000 URLs auf. 1.000 Mal. Und das Problem ist nicht das Testen an sich. Das haben wir inzwischen weltweit als einziges Labor automatisieren können. Das Problem ist, man muss die URL finden. Man muss verifizieren, dass eine Schadsoftware auf dieser URL drauf ist. Und dann muss man sie testen. Und das Problem ist, es kann passieren, man findet die URL, man testet die URL und zwischen dem Zeitraum, in dem man sie findet und man sie dann testet, verschwindet die URL schon wieder, weil die Malware-Hersteller, die Kriminellen, extrem schnell Server wechseln.
Gut, da ist aber dann kein Unterschied zwischen den kostenlosen Versionen, den Testversionen und den gekauften Versionen. Beide können nichts dagegen helfen.
Das kommt auf die Version des Herstellers an, die ich verwende. Mhm. Wenn ich heute eine kostenlose Version verwende, die einen Webfilter inkludiert hat und sich über Werbung finanziert, ist zur kostenpflichtigen Version kein Unterschied. Wenn ich eine kostenlose Version verwende, die nur einen Antivirus verwendet, ist sehr wohl ein Unterschied, weil die keinen Internetschutz, keinen Schutz im Browser bietet. Da muss man wirklich schauen, welche Version vergleiche ich. Ich kann halt den Webbrowser durch einen DNS-Blocker im Internet ersetzen. Ich kann aber, und wir sind hier der Meinung, es kommt auf den Benutzer drauf an, der Otto-Normal-Benutzer, der sich nicht darum kümmern möchte, muss halt für seine Bequemlichkeit bezahlen. Es ist ein Service, den der Hersteller bietet. Ich bekomme ein Paket, ich muss es installieren, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Dafür bezahle ich dann halt meine 29 oder 39 Euro, je nachdem, was er kostet im Jahr. Und wenn ich heute sage, ich brauche die Bequemlichkeit nicht, ich kann damit leben, dass ein Werbe-Pop-up kommt, dass ich eine Google-Toolbar, eine Yahoo-Toolbar oder sonst etwas installiert bekomme, dann kann ich das kostenlos umsetzen.
Herr Professor Pohlmann, so wie ich das jetzt empfinde, scheint mir zurzeit die Achillesferse der Webbrowser zu sein. Sind jetzt alle Webbrowser gleichermaßen betroffen oder gibt es Browser, die nun schlimmer dran sind für mich als Anwender und andere, die sicherer sind?
Nein, ich glaube, die Browser sind das Problem, weil die Browser halt das Kommunikationsmittel ist, mit dem ich im Internet unterwegs bin. Natürlich hat der eine mehr oder weniger halt auch Schwachstellen, aber ich glaube, das gleicht sich immer aus. Da ist mal der eine schlechter oder besser als der andere. Ich glaube, der Browser ist an sich ein gefährliches Instrument im Sinne von Angriffen. Und sagen wir mal, ich bin immer auch der Meinung, aber auch der Benutzer. Also auch der Benutzer sollte in der Lage sein, halt auch Webseiten vertrauenswürdig einzuschätzen und sollte nicht auf alles klicken und sollte halt wissen, wenn da oben eBay steht und in seiner Statusseite eine IP-Adresse, dass man dann da nicht draufklickt, weil man weiß, man ist im Phishing-Angriff drinnen. Also bestimmte Dinge muss der Benutzer wissen, damit er selber einfach das Potenzial des Angriffes reduziert und der Rest muss dann halt das Antivirus-Programm, die Firewall lösen. Also der Benutzer hat auch noch Einfluss, das zu machen. Aber leider könnte ich nicht empfehlen, der eine Browser ist besser als der andere.
Aber Sie müssen bedenken, dass es viele Nutzer gibt, die sich nicht darum kümmern, ob da oben irgendwas erscheint. Die einfach darauf losmachen und denen man da auch gar nicht böse sein kann, dass sie so sind, weil sie haben ja gar nichts dazu gelernt. Es gibt ja keine Ausbildung dazu.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich kritisiere. Ja. Also ich glaube, genau ähnlich wie beim Autofahren, wir können nicht jemanden ins Auto setzen lassen und fahr einfach mal und der weiß nicht, dass man rechts fährt und dass man Stoppampel stehen oder Stoppschild stehen bleibt und bei Rot stehen bleibt. Also man muss Regeln kennen, man muss sein Auto kennen und das ist im Internet auch. Wir müssen die Benutzer, die Internetnutzer schulen, damit sie halt wissen, wie man mit dem Browser aktiv arbeitet.
Aber Sie können doch keinen zwingen dazu, zur Volkshochschule zu gehen.
Nein, aber wenn dann einer sich halt infiziert, ist er selber schuld. Wir können ihn ja darüber aufklären, dass es notwendig ist. Also wir können und wir wollen ihn auch nicht zwingen, aber wir können aufklären und sagen, hör mal, du hast einen Anteil und wenn du den nimmst, dann kannst du besser sicher oder sicherer sein und wenn du nicht nimmst, dann wundere dich auch nicht, dass du Malware auf deinem Rechner
der
hast.
Der hört ihn aber erst zu, wenn er reingefallen ist. Ne? Ja. Denn bis dahin ist er ja ein sicherer Server. Es ist ihm noch nie was passiert. Und er erkennt ja gar nicht diese ganzen blöden Redereien von den Leuten, die sagen, du musst aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das passiert erst dann, wenn er reingefallen ist. Wenn es Geld gekostet hat, wenn er seine Abmahnungen hinter sich hat. Und da ist ja auch genügend unterwegs von diesen Dingen. Und wenn sein Sohn das gemacht hat oder seine Tochter das gemacht hat, dann werden viele wach und schreien nach Hilfe. Und dann sagen sie, da hätten wir doch früher ein bisschen mehr aufgepasst.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass die Anwendungen im Internet immer wichtiger werden und wir so viel über das Internet machen, ist das Bewusstsein darüber, dass ich es wirklich vertrauenswürdig sicher machen muss, größer. Also ich glaube, die Motivation, was zu tun, damit ich es halt auch langfristig immer tun kann, wird immer größer. Und ich meine, die keine Lust haben, die wird es immer geben, aber die werden das Internet auch dann nicht so positiv nutzen wie die anderen.
Aber die Provider, die ihnen das Internet verkaufen, sei es nun Kabel Deutschland oder Unity Media oder andere, die reden in ihren Prospekten nicht darüber, dass man eine Art Führerschein haben sollte, sondern die wollen, dass sie ihr Telefon bei denen machen und dass sie DSL bei ihnen holen. Und das fängt an, dass man da wirklich eine breite, massive Sache machen müsste. Wir versuchen es ja schon seit Jahrzehnten und wir erreichen natürlich nicht alle.
Ja, leider. Also ich bin selber der Meinung, man müsste sowas einführen wie der siebte Sinn fürs Internet, um halt die Bevölkerung zu schulen, um solche Kompetenzen aufzubauen.
Ist schon darüber gedacht worden. Genau den siebten Sinn fürs Internet zu machen, ist dann abgelehnt worden, sagt siebter Sinn, war einmal, ist vorbei.
Aber Herr Perband, wie sind denn die Reaktionen Ihrer Leser? Sie haben ja mit Sicherheit eine Menge Kontakte. Wo sind die größten Probleme des Verständnisses, was im Internet passiert und die Folgen, die aus Grund dieses Unverstandes Ihrer Leser für diese speziellen Problematiken bestehen?
Na, ich glaube, die meisten merken erstmal gar nicht, dass sie ein Problem haben. Also damit fängt's halt schon mal an. Also insofern, also die meisten Anfragen, die wir bekommen, sind eigentlich eher Fehlfunktionen. Das heißt, der Rechner läuft nicht mehr, weil sie sich unter anderem halt quasi mit Gratis-Software oder alles Mögliche installiert haben. Und dann ist die Not groß, sozusagen, woran liegt's? Und das sage ich immer, das ist halt auch ein Vorteil, wenn man eine Internet-Suite von einem Hersteller halt hat, dann kann man sich an diesen wenden, wenn sie, sag ich mal, von 3, 4, 5 verschiedene Produkte einsetzen, dann rufen sie an bei dem Firewall-Hersteller, sage ich, naja, mir liegt's nicht, liegt an der Antivirensoftware. Und sag ich mal, diese Art von Problemen sind eigentlich die weitaus häufigsten Anfragen. Und dann landen sie halt meistens bei uns und suchen da dann Hilfe. Häufig ist dann tatsächlich Neuinstallation auch angesagt.
Ja. Ich habe das Mikrofon gerade runtergehalten, weil es im Bild war. Herr Stelzer, wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus? Können Sie von Erfahrungen sprechen, wenn Sie so etwas testen? Dann haben Sie ja selbst auch eigene Leute dafür, die solche Tests durchführen. Gibt es da Ecken, wo Sie sagen, Mensch, das hätten wir nicht gedacht, dass wir hier oder da oder dort etwas verkehrt machen bei der Installation, bei der Einrichtung dieser Schutzprogramme oder Suiten?
Es sind inzwischen Gott sei Dank alle Programme so weit, dass sie eine automatische Installationsroutine zur Verfügung stellen, vor allem in den Suite-Produkten, die so einfach gehalten ist, dass sich fast jeder installieren kann. Man muss da den Benutzer unterscheiden. Ich darf halt nicht meine eigene Großmutter, die einen Computer bedient, verwechselt, mit einem 13-Jährigen verwechseln, der heute bei einer Virenwarnung prinzipiell wollen Sie diese Datei blockieren, auf Nein klickt, weil er sich einen Keygen runterladen will oder weil er sich einen Crack runterladen will. Also das Problem ist, wie immer, es sitzt schon auch teilweise einen Meter vor dem Monitor. Und da muss man auch sagen, da liegt teilweise die Schuld auch bei den Antiviren-Softwareherstellern, dass sie teilweise die Benutzer mit lästigen Fragen nerven. Meine Großmutter kann heute nicht beantworten, in dieser Datei wurde Trojan-Gen32.worm gefunden. Wollen Sie, diese Datei könnte potenziell schädlich sein. Wollen Sie sie blockieren, ja oder nein? Meine Großmutter ist 76. Sie wird es blockieren. Mein Vater ist 68. Er vertraut im Internet. Er blockiert gar nichts. Da muss man dann natürlich auch schauen, einen Virenschutz, einen Malware-Schutz zu installieren, der den Benutzer nicht belästigt, der die Entscheidung selber trifft und nicht an den Benutzer auslagert. Weil der Benutzer ist zu 80% nicht kompetent genug, diese Entscheidung zu treffen. Dafür braucht man Spezialisten. Wir haben letztes Jahr im Dezember eine Umfrage mit der Universität Innsbruck gemacht, wo wir bei Studenten ausgetestet haben, was machen Sie mit einem Computer, wo dauernd die Meldung aufpoppt, ein Virus wurde gefunden, wollen Sie diesen Virus entfernen, in Quarantäne verschieben oder löschen? Wir haben dieses Testfall so programmiert, dass es sich nicht löschen hat lassen, nicht in die Quarantäne schieben hat lassen, auch nicht bereinigen hat lassen. 80% der Anwender haben den Virenschutz einfach abgeschaltet, damit sie diese Meldung loswerden. Und das waren Studenten, also jetzt nicht ein Publikum, das sich mit Computern nicht identifizieren kann, sondern Leute, die jeden Tag mit dem Computer arbeiten. Also hier ist es notwendig, dass Hersteller die Verantwortung für ihr Produkt, für ihre Entscheidung übernehmen können.
Was kann man da von Seiten des Herstellers machen, Ralf Benzmüller?
Also Stichwort Verantwortung. Also ich finde, eine der wichtigen Sachen ist einfach, dass so diese Gleichgültigkeit. Das Problem von diesen Schädlingen, den Computerschädlingen, ist ja, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass man gar nicht merkt, dass man infiziert ist. Und solange man da auch irgendwie jetzt weiterhin surfen kann und ganz normal den Rechner eben halt nutzen kann, ohne dass da irgendwelche Restriktionen auf mich einprasseln, ist mir das auch völlig egal, ob der jetzt infiziert ist oder nicht und ob ich da einen Virenschutz brauche oder nicht. Und diese Gleichgültigkeit ist halt eine ganz wichtige Ursache, warum es da draußen so viele Botnetze gibt und warum wir so ein Riesenproblem mit Spam haben, weil jeder infizierte Rechner eben dazu beiträgt, dass da irgendwie Tausende von Spam-Mails versendet werden können. Und diese Gleichgültigkeit, das ist halt wirklich so ein Aufruf, den man wirklich dann auch den Leuten, und wenn man dann auch was schafft oder wenn man die Möglichkeit oder so ein Leidensdruck schafft, dann wird sich auch die Situation ändern. Es gibt einige Internet Service Provider, die sagen, wenn du einen infizierten Rechner hast, dann kommst du hier in Quarantäne und du kannst dir dann noch deinen Rechner bereinigen, kannst Antivirensoftware draufspielen, aber ansonsten darfst du nicht mehr ins Internet.
Das heißt, der Provider sperrt den Zugang. Also
in diesem Fall, genau, der Provider sperrt den Zugang. In diesem Fall entsteht halt wirklich ein Leidensdruck und die Leute merken, in meinem System ist was nicht richtig und müssen sich damit auseinandersetzen. Und das ist eben gegen diese Gleichgültigkeit. Also diese Gleichgültigkeit ist ein Grundübel. Und im Prinzip muss jeder, der einen Rechner im Internet betreibt, eben auch dafür sorgen, dass der sicher ist.
Gut, das heißt also, wir müssen, wie Sie gesagt haben, einen siebten Sinn bei den Leuten oder achten oder neunten einrichten, damit sie begreifen, was sie tun, wenn sie vor dem Computer sitzen. Dass man so das Empfinden, was man im Leben selbst hat, wenn man in irgendwelche dunklen Gassen geht, nachts irgendwo herumschleicht, sich in Bars herumtreibt, sowas, da fühlt man sich unsicher. Und wenn dieses Gefühl, wenn wir das auch entwickeln für die Arbeit am und mit dem Computer, wären wir vielleicht ein Stückchen weiter. Aber wie machen wir das?
Ja gut, also einmal, genau, wir müssen die Bevölkerung aufklären, damit sie Internetkompetenz entwickelt und ihren Anteil mitnimmt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Antivirenhersteller oder Anti-Malware-Hersteller müssen natürlich auch ihren Verantwortungsteil nehmen. Also sagen wir mal, ich erwarte einfach, wenn ich hier für ein Antivirusprodukt Geld zahle, dass es auch wirklich gut schützt und dass immer die beste Technologie drin ist. Also wir müssen alle unseren Anteil dazu tun, damit wir halt in der Zukunft ja noch gut surfen können.
Okay. Ich möchte gerne ein bisschen noch zurückblicken. 1986 haben wir die erste Sendung gemacht über Viren. Wir sind da von vielen Leuten als verrückt erklärt worden. Viren im Computer, so ein Blödsinn. Wir hatten dann auch schon Lösungen gehabt. Da hat uns jemand geschrieben, damals gab es noch keine Festplatten, sondern wir hatten da noch alle Disketten, dass man die Disketten durch Programme ja schneller laufen lassen kann. Und dass, wenn die schneller laufen, man die Viren durch die Zentrifugalkraft von den Disketten herunterziehen kann. Damals um diese Zeit waren Viren einzelne, ganz einzelne Elemente. Und es dauerte ein halbes Jahr, bis der nächste Virus unterwegs war. Er musste nämlich über Disketten kommen. Und es dauerte von Amerika bis hier nach Europa, um im Schulhof oder irgendwo stattzufinden, mehr als ein halbes Jahr. Einer der ersten war ein Weihnachtsbaum auf dem Computer. Das war ein nettes Ding. Nach Weihnachten war der wieder weg. Sondern er hat sich nur mal gezeigt als Weihnachtsbaum. Alle sind erschrocken und fanden das dann irgendwie gut, dass der Weihnachtsbaum da kam. Und dann kamen so nach und nach andere Viren und dann kamen auch die ersten bösen Viren. Da sind einige Leute drauf richtig reingefallen. Da waren Leute, die haben eine Doktorarbeit geschrieben und haben so experimentelle Listen ausgefüllt, Messprotokolle. Und da kam der Virus, wir sagen der Virus zum Computervirus, und hat die Zahlen gedreht und getauscht und gedreht und getauscht. Und die ganze Arbeit war hin. Das war schon bösartig. Dann gab es Viren, die haben Ähnliches gemacht, indem die Buchstaben haben runterfallen lassen und haben Texte gelöscht irgendwo oder umgesetzt und so weiter. Da fing es an, dass es böse wurde und dass es ärgerlich wurde. Am Anfang war das alles noch lustig. Das war der Weihnachtsbaum, das war lustig. Da war keiner böse drüber, sondern jeder hat sich gefreut. Und der ging natürlich über Netz auch in den Rechenzentren um, der Weihnachtsbaum. Aber was heute passiert, damals wollte auch keiner Geld haben für sowas. Was heute passiert ist, dass die Kriminellen hier drauf aus sind. Und die sind, was da jetzt neu ist in dieser ganzen Betrachtung, damals waren es einzelne Leute, die die Disketten verschickt haben. Und heute ist eine ganze Welt dahinter. Und die gesamte Weltintelligenz kann sich so bösartig verhalten. Damals waren es Einzelintelligenzen.
Nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommend. Nutzt mir der kostenlose Virenschutz und ich brauche nichts zu kaufen? Oder ist es sinnvoll oder gar wichtig, unablässig, dass ich mir eine Kaufversion auf meinen Rechner installiere? Ich möchte die Frage in die Runde werfen, aber mit Ihnen, Herr Professor Pohlmann, würde ich gerne anfangen.
Also ich würde sagen, jeder, der halt normaler Benutzer ist, der sollte sich eine gute Suite kaufen, wo alle Funktionen neben Virus und Firewall und den anderen Dingen drin ist. Und der Informatiker, der Zeit hat, der sich auskennt, der kann durchaus mit freier Software experimentieren.
Herr Stelzer, was meinen Sie dazu?
Sehr ähnlich. Der versierte EDV-Fachmann, der versierte Benutzer, kann sich aus kostenlosen Produkten seine Suite selber zusammenstellen oder er kann sich eine Suite im Internet herunterladen, die sich durch Werbeeinblendungen finanziert. Es kommt wirklich darauf an, will ich die Bequemlichkeit, dann sollte ich zu einer kostenpflichtigen Software greifen. Will ich keine Werbeeinblendungen, will ich nichts Lästiges haben? Oder sage ich, mir sind die 29, 39, 49 Euro, teilweise auch schon 19 Euro für eine Suite, im Jahr zu teuer. Ich lasse mir jeden Tag 10-mal eine Werbeblendung vor die Nase setzen. Ich habe eine Google Toolbar drinnen, die ich nicht will. Ich habe eine andere Werbeeinblendung. Und was man auch nicht vergessen darf, die meisten kostenlosen Sicherheitslösungen haben ein daten nicht so oft täglich ab. Jetzt haben wir von Herrn Benzmüller gehört, G-Data datet jede Stunde ab. Die kostenlosen Sicherheitslösungen machen das Update meistens nur einmal am Tag. Es ist ein klein wenig Sicherheit, wirklich ins Gewicht fallen tut das, wenn man nur einmal am Tag updatet. Für einen normalen Benutzer nicht so sehr. Für einen 14-Jährigen, der auf diversen Crack-Seiten rumsurft, ist das natürlich ein großer Nachteil. Aber auch für den 76-Jährigen, der auf, sag ich mal, diversen netten Seiten herumsurft und diverse XXX-Inhalte sucht, kann es gefährlich werden.
Herr Perwand, was meinen Sie dazu? Stimmt das mit dem 76-Jährigen? Da muss ich ja vorsichtig sein, wenn ich bald da bin.
Na gut, ich denke mal, jeder muss sich einfach überlegen, wie viel ist ihm seine Freizeit wert. Wenn man sich das alles aus kostenlosen Suiten zusammenstellen will, braucht man, würde ich mal sagen, geschätzt 7-8 Stunden, bis man sich ein bisschen informiert hat. Was gibt's da? Was ist da das Beste? Man muss auch dazu sagen, dass bisher auch noch nie ein kostenloses Produkt Testsieger wurde, zumindest bei uns. Und wenn ich so die Konkurrenz auch angucke, ist es, glaube ich, auch nie so gewesen. Ne? Und wenn man dann, sage ich mal, die 20 bis 40 Euro, weil in diesem Bereich bewegt sich das ja, mal dagegen rechnet, gegen die 7-8 Stunden Freizeit, das muss dann halt jeder selber entscheiden, ob es ihm das wert ist.
Und über Preise sprechen wir, Ralf Benzmüller. Wo fangen die an und was bekommt man dafür und wie lange läuft diese Lizenz? Denn wir haben jetzt gehört, unisono, dass man, wenn man nicht sehr viel IT-Verstand hat, sehr viel, sage ich ausdrücklich, dass es dann besser ist, ein komplettes Suite zu kaufen. Aber was muss ich dafür bezahlen?
Ja, also es kommt halt auch darauf an, welche Produkte man denn jetzt nimmt. Also wenn man reinen Virenschutz nimmt, dann gibt es eben halt diese Alternative, ich kann einen kostenpflichtigen Virenschutz nehmen oder ich kann einen kostenlosen Virenschutz nehmen. Aber was es zum Beispiel gar nicht gibt, und also die Leute glauben, ich habe ja so einen Virenschutz installiert und sind gegen alle Bedrohungen geschützt, aber das ist eben genau nicht der Fall, weil man braucht, so ein reiner Virenschutz alleine ist nicht mehr ein vollständiger Schutz gegen alle Angriffe, die im Internet auf mich lauern. Ich brauche eine Internet-Security, wo viele verschiedene Schutzkomponenten aufeinander aufgebaut sind. Und es gibt keine kostenlose Internet-Security-Suite. Also das ist einfach auch so ein Fakt, der nicht... Und wenn ich einen vollständigen Schutz haben will, dann habe ich gar nicht die Wahl. Und das Problem mit diesen kostenlosen Produkten ist, die Leute installieren sich eine Schutzsoftware, glauben, sie sind geschützt. Sind das aber gar nicht, weil diese Dinger meistens noch nicht mal den Web-Traffic filtern und auf Schadcode untersuchen.
Okay, jetzt haben wir so viele Meinungen gehört, so viele Tipps haben wir auch bekommen dazu. Was für mich übrig geblieben ist, das ist, selbst der kostenlose und einfachste Schutz und das einfachste Haustürschloss ist besser als gar keine Tür. Das ist das, was herausgekommen ist. Umso höher die Ansprüche sind und umso geringer der Aufwand, den man selbst treiben muss, habe ich gelernt, umso eher muss ich zu einem kompletten Paket, zu einer Suite greifen, um geschützt zu sein. Und das Wichtigste überhaupt, das ist der kontinuierliche Vorgang des Updates der Signaturen. Aber eins wissen wir auch, Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Hier am Stand, wir sind alle virenfrei.
Ja, und noch wichtiger ist es, dass man weiß, wo seine OEM-Recovery-Daten sind, um das Betriebssystem neu aufzuspielen. Denn oftmals ist das Ding nachher so versaut, da hilft nur noch eins. Alles löschen, neu aufspielen, neu anfangen. Und wenn man dann zum Teil auch noch irgendwelche alten Programme wieder lädt, kann sein, dass die wieder die alten Viren mitbringen. Es ist ein tolles Ding.
Meine Herren, schönen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Informationen, Hilfe und Unterstützung. Und es war wirklich toll, dass Sie hier bei uns waren.
Tja, jetzt wissen wir Bescheid. Wir wissen zwar nicht, dass man dies oder das machen soll oder muss, sondern wir wissen letztendlich, dass kostenlose Software nicht den vollen Funktionsumfang besitzt, dass wir dann anfangen müssen zu flicken und zu stricken Und da ist es vielleicht sinnvoll, mal so 30 Euro auszugeben für so ein Komplettpaket und zu sagen, jetzt kann ich mich wenigstens zurücklehnen.
Ich war gestern in der Höhle des Löwen, die hier vermieden wurde, auszudrücken.
Bist du gebissen
worden? Nee, ich war beim Herrn Auerbach, der ja für Avira da steht. Und Avira ist ja nun auch eine kostenlose Software. Aber er hat nun auch eine Einschränkung mir gesagt, dass er nicht mehr ganz im Moment dahinter stehen kann bei dieser Vielfältigkeit der Bedrohungen, dass das alles mit einer kostenlosen Software abgegolten sein will. Und er macht sich Gedanken, wie er das vielleicht doch noch irgendwie besser in den Griff bekommen kann, dass man weiterhin seine Software einsetzen kann und geschützt ist.
Mhm.
Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben es ja auch in der Sendung gesagt, es geht nicht nur um die Viren.
Es geht nicht nur um die Viren. Nur mal so ein Beispiel. Du hast da auf der Podiumsdiskussion da eben gesagt, dass du da jemanden hättest, der 75 Jahre oder sowas 88. alt ist oder 88, der keinerlei Schutz drauf hat und auch keine Viren drauf hat.
Ja.
Ich habe letztens selbst mal einige Pakete von unterschiedlichen Herstellern getestet und habe das natürlich auf dem Windows-Rechner gemacht, weil ich selbst eigentlich Windows-frei bin. Und dieser Rechner, der war auch nur kurzzeitig im Netz und ich habe gar nichts weiter gemacht und habe darauf Viren gefunden. Das hat mich doch ein bisschen wirklich nachdenklich gemacht. Daraufhin habe ich gesagt, so, jetzt werde ich mal meine Rechner, die gar nicht wissen, wie Virensoftware geschrieben wird oder Antivirensoftware, mal testen. Habe mir da für Linux etwas geladen, da gibt es Programme, die sind weder optimiert noch schnell noch sonst was. Habe das Ding gestartet, er war auch sehr schnell fertig, innerhalb von 3,5 Tagen. Hat er mir meine Platten und Backups und RAID-Systeme durchsucht und er hat nicht einen einzigen Virus gefunden. Es ist also wirklich so, dass Linux wahrscheinlich für die Kriminellen noch nicht von dem Interesse ist, dass sie sich auf so etwas spezialisieren oder, weil ich ja immer alles ausschalte, Flash und Java und JavaScript und den ganzen Kram und
Pop-Ups
und so weiter, das kommt bei mir nicht in die Tüte. Es sei denn, ich bin unbedingt darauf angewiesen, auf solche Seiten zu gehen, aber dann mit aller Vorsicht.
War das jetzt das Schlusswort?
Nein, konnte es ja nicht. Du hast ja noch was gesagt.
Nö. Ich bin bereit, den Daumen zu heben.
Gut, dann bin ich auch bereit.
Und zu sagen, die CeBIT ist bald vorbei?
Naja, wir haben heute die Hälfte rum.
Die Hälfte?
Heute Mittag. Wir sind ja noch nicht am Abend.
Nee, wir haben 2/3 um.
Nein, wir haben 3/5.
Drei Fünftel.
Hast du wieder einen Fehler gemacht?
Aber du hast ja gar kein richtiges Fünftel, du bist ja schon früher weg.
Na, siehst du?
Ja.
Und du bist später gekommen, du warst am Montag gar nicht hier.
Da hast du 3/8 weg.
Oder nein, ich bin ja Montagnachmittag schon hier gewesen. Und du bist da mit deinem Hüppemütz, bist du direkt ins Hotel gefahren.
Ja.
Also bekomme ich vom Montag was dazugerechnet.
Ja.
Dafür bin ich am Samstag um 15 Uhr weg, um meinen Zug noch zu kriegen.
Also hat jeder 3/5 oder 6/8.
Irgendwas in der Richtung. Also auf jeden Fall sind wir irgendwo gleichwertig.
Ich glaube eher 2/7.
Ach, Mark, sollen wir nicht heute Abend mal einen Grundkurs Mathematik machen? Wir haben ihn doch die ganze Zeit hoch.
Ja, und zickezack.
Und wird doch anstrengend.
Hoi. Und CeBIT. Ach, heute, weißt du, was wir heute haben?
Was?
CeBIT Alarv.
Ach, Mark.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.